Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht bei der Bekämpfung der Schweinegrippe immer noch von der Stufe 5. Die Schweiz wartet mit weiteren Maßnahmen vorderhand zu. Wir berichten über den Stand und wir fragen nach den Problemen, die sich in der dritten Welt mit dieser Krankheit stellen. Die sind wesentlich größer. Der Autokonzern Chrysler kommt unter Gläubigerschutz und Fiat soll sich an der Firma beteiligen. Bologna, die Reform, die so italienisch klingt und eigentlich amerikanisch ist, kommt vielen immer noch ziemlich spanisch vor. Und Bemerkungen zur erweiterten EU vom EU-Erweiterer.
Ich sag immer, Leute, schnallt eure Rucksäcke auf und macht euch auf den Weg nach Polen, macht euch auf den Weg nach Ungarn, macht euch auf den Weg nach Rumänien und schaut es euch an. Und dann werdet ihr feststellen, dass sie dasselbe wollen wie ihr auch.
Günther Verheugen, 5 Jahre nachdem seine Erweiterungsabsichten Wirklichkeit wurden. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Andrea Abbühl mit dem Nachrichtenüberblick.
Das Bundesamt für Gesundheit ergreift keine zusätzlichen Maßnahmen wegen der Schweinegrippe. Dies, obwohl die Weltgesundheitsorganisation die weltweite Warnstufe auf 5 erhöht hat und in der Schweiz ein erster Fall bestätigt wurde. Inzwischen rüstet man sich auch in Asien gegen die Krankheit. So hat etwa Singapur beschlossen, alle Passagiere, die mit dem Flugzeug aus Mexiko einreisen, für eine Woche unter Quarantäne zu stellen. In Thailand haben die Behörden 100.000 Gesichtsmasken verteilt. Die EU-Gesundheitsminister haben im Umgang mit der Schweinegrippe bisher keine einheitliche Linie gefunden. Bei einem Krisentreffen wiesen Deutschland und eine Reihe weiterer Mitgliedstaaten die Forderung Frankreichs nach einem Flugverbot nach Mexiko zurück. Der angeschlagene US-Autobauer Chrysler will Konkurs anmelden. Das sagten Vertreter der US-Regierung. Die entscheidenden Verhandlungen mit den Gläubigern seien gescheitert, hieß es. Hingegen steige der italienische Autobauer Fiat definitiv bei Chrysler ein. Präsident Obama will in diesen Minuten eine Erklärung zur Zukunft der amerikanischen Autoindustrie abgeben. Die NATO hat 2 russische Diplomaten aus dem Hauptquartier in Brüssel ausgewiesen, wegen des Verdachts auf Spionage. Das russische Außenministerium wies den Vorwurf umgehend zurück und protestierte scharf. Die Ausweisung der beiden Männer sei eine Provokation und diene nicht der angestrebten Verbesserung der Beziehungen zwischen der NATO und Russland. Die Polizei in den Niederlanden geht davon aus, dass ein Mann absichtlich mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast ist und vermutlich einen Anschlag auf die Königin geplant hatte. Dabei tötete er 4 Menschen und verletzte mindestens 12, zum Teil schwer. Der Vorfall ereignete sich am offiziellen Umzug zum Nationalfeiertag, ganz in der Nähe der königlichen Familie. Königin Beatrix erklärte in einer Fernsehansage, sie sei zutiefst geschockt und traurig. Knapp 8 Millionen Franken des Diktators Mobutu bleiben weiterhin in der Schweiz blockiert, bis Ende Oktober. Dies hat der Bundesrat entschieden. Eigentlich hätten die Gelder heute freigegeben werden sollen. Der Einspruch des Basler Strafrechtsprofessors Marc Piet hat dies nun aber verhindert. Die Gelder würden länger blockiert bleiben, damit das Bundesstrafgericht genügend Zeit habe, über die Aufsichtsbeschwerde Piets zu entscheiden, teilt der Bundesrat mit. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich mit einer Klage aus der Schweiz befasst. Ein Mann war vor Gericht gegangen, weil er wegen Diabetes dienstuntauglich war, aber trotzdem Wehrpflichtersatz zahlen musste. Nach bisheriger Praxis in der Schweiz sind Vollinvalide von der Zahlung befreit. Teilinvalide, eben zum Beispiel Diabeteskranke, aber nicht. Es ist nun wahrscheinlich, dass die Schweiz diese Regelung überarbeiten muss. In Zürich rollt der Verkehr wieder vor dem Bahnhof durch. Die Baupanne ist glimpflich ausgegangen. Bei Tunnelarbeiten der SBB war ein Hohlraum entstanden. Der Boden drohte einzustürzen und der Platz wurde gesperrt. Bauarbeiter pumpten über 30 Kubikmeter Beton in den Hohlraum, um diesen zu stabilisieren. Der Berner Bärengraben steht ohne Bären da. Der letzte Bewohner, Bär Pedro, musste heute wegen einer unheilbaren Krankheit eingeschläfert werden. Bis zur Eröffnung des neuen Bärenparks im Herbst bleibt die Berner Touristenattraktion damit verwaist. Nach Angaben des Berner Tierparks ist es in der langen Geschichte der Berner Bärenhaltung das vierte Mal, dass der Bärengraben leer ist. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa streicht ihr Flugangebot weiter zusammen, wegen der schlechteren Wirtschaftslage. Vergangenes Quartal rutschte das Unternehmen zum ersten Mal seit 3 Jahren in die roten Zahlen. Wie die Lufthansa bekannt gab, ist vorerst geplant, 22 Flugzeuge außer Betrieb zu nehmen. Davon betroffen sind vor allem Kurzstreckenflüge. Hier beträgt der Rückgang rund 6%, bei Langstreckenflügen lediglich 1%. Falls sich die Lage aber weiter verschlechtere, ziehe man weitere Kürzungen bei den Langstrecken in Betracht, hieß es bei der Lufthansa. Auch die Fluggesellschaft Swiss spürt die Folgen der Wirtschaftskrise, besonders im Geschäftsreiseverkehr. Im ersten Quartal sind Umsatz und Gewinn zurückgegangen. Die Swiss setzt nun kleinere Flugzeuge ein und reduziert die Anzahl Flüge. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.226 Punkten plus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.257 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.51,03 gehandelt, der Dollar zu 1.14,02. Das Wetter. Im Norden liegt morgen früh lokal etwas Nebel, sonst scheint oft die Sonne bei maximal 19 Grad. Am Nachmittag und Abend gibt es etwas mehr Wolken und lokal gehen Schauer und Gewitter nieder. Im Süden scheint meist die Sonne bei rund 23 Grad. Am Wochenende scheint häufig die Sonne, es gibt aber im Norden auch zeitweise dichte Wolken und lokal Regenschauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen im Norden um 20 Grad und im Süden um 24 Grad.
Chrysler und seine Zukunft mit Fiat fragen nach Washington und Rom, sobald US-Präsident Obama gesprochen hat zu diesem Thema. WHO Stufe 5 und ein nachgewiesener Fall in der Schweiz, Schweinegrippe. Die Lage hierzulande, die Lage in Mexiko und der Blick weiter nach Süden. In Ländern der dritten Welt hat man wesentlich mehr Grund zur Sorge als bei uns. Dann die EU-Osterweiterung. Der Osterweiterer Günther Verheugen, 5 Jahre nach Vollendung seines Werkes. Die Pauschalbesteuerung für Reiche, was Zürich unrecht erscheint, ist der Wart noch lange teuer. Und Bologna, eine Studienreform, die aus der Uni eine Schule gemacht hat. Oder doch nicht? Die Diskussion im Echo der Zeit. In einer Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Die Schweinegrippe zwingt die Behörden weltweit zum Handeln. In der Schweiz hat der Bund heute erklärt, wie er mit der neuen Krankheit umzugehen gedenkt. Und die Gesundheitsexperten haben einmal mehr klargemacht, dass kein Grund zur Panik bestehe, auch wenn die Schweiz jetzt einen Fall hat. Aus dem Bundeshaus zuerst Philipp Burkhardt.
Die Schweiz ist nicht Mexiko. Das ist die Botschaft des Bundesamtes für Gesundheit, nachdem in der Schweiz zum ersten Mal bei einem Erkrankten das neuartige Grippevirus festgestellt worden ist. Im Gegensatz zu Mexiko, wo Menschen an der Schweinegrippe sterben, verlaufen in Europa bisher alle bestätigten Fälle völlig harmlos. Harmloser gar als die gewöhnliche saisonale Grippe, die die Schweiz jeden Winter heimsucht. Dem betroffenen 19-Jährigen im Kantonsspital Baden gehe es heute wieder gut, sagt der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, Thomas Zeltner. Neue Maßnahmen drängten sich zurzeit keine auf. Zwar würde der sogenannte Pandemieplan des Bundes in der jetzigen Phase 5 weitergehende Einschränkungen wie die Schließung von Schulen oder das Verbot von Großveranstaltungen zulassen. Doch seien solche Mittel nach wie vor schlicht unnötig, meint Zeltner. Dass auch in der Schweiz Fälle der neuen Grippe auftreten würden, sei schließlich nur eine Frage der Zeit gewesen.
Wahrscheinlich werden wir in den nächsten Tagen, Wochen weitere solche Fälle haben. Und solange es gelingt, diese Fälle im Spital gut zu behandeln und gesund wieder zu entlassen, muss ich sagen, ist das eine kontrollierte Situation, die ich mir nie gewünscht hätte, aber die uns nicht besorgen muss.
Das BAG gibt bekannt, dass das Nationale Grippezentrum in Genf gestern einen Test entwickelt habe, mit dem das neue Virus einwandfrei nachgewiesen werden könne. Dieser Test hat im Badener Fall noch nicht vorgelegen und deshalb sei dort ein erster Test mit negativem Ergebnis falsch interpretiert worden, begründet Zeltner die vorzeitige Entlassung des jungen Mannes aus dem Spital, die fälschlicherweise erfolgt war.
Es war offensichtlich dem Spital nicht bewusst, dass noch ein zweiter Test nachfolgen wird. Und da ist in der Tat zwischen dem Labor in Genf und in Baden ein Missverständnis aufgetreten. Für den Patienten ohne Probleme, für die Umgebung hoffentlich auch. Und jetzt muss der Patient halt noch einmal 2-3 Tage im Spital bleiben.
Die Zahl der weiteren Verdachtsfälle in der Schweiz beträgt zurzeit 29. Nicht darunter sind die rund 300 Passagiere eines Feriencharters, der heute Morgen aus Mexiko kommend auf dem Flughafen Kloten gelandet ist. Keiner der Insassen habe irgendwelche Krankheitssymptome aufgewiesen, sagt das BAG. Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, reichen laut Direktor Zeltner nach wie vor ein paar Grundregeln wie regelmäßig Hände waschen, sich zur Begrüßung nicht küssen und nicht in die Hände niesen.
Eine weitgehend kontrollierte Situation. Von der Schweiz nach Mexiko, wo das Virus zuerst auftrat. Mexiko erlebt einen fast totalen Stillstand. Präsident Felipe Calderón verordnete eine 5-tägige Arbeitsniederlegung. Michael Castricius berichtet.
Das Ziel ist klar. Mexiko soll für 5 Tage stillgelegt werden. Dazu kommt der Regierung das anbrechende Wochenende sehr gelegen, denn hier gibt es nicht nur den morgigen internationalen Feiertag, sondern am Dienstag, dem 5. Mai, auch noch einen nationalen Feiertag. Das heißt, von der verordneten Arbeitsniederlegung sind effektiv nur der Samstag und der Montag betroffen. Aber die Signalwirkung von 5 Tagen Ruhe ist stark. Gesundheitsminister Córdova präzisierte die Anordnung.
Basicamente se refieren a las actividades.
Es handelt sich um alle vermeidbaren Aktivitäten im öffentlichen und privaten Sektor, um das Virus von der Gesellschaft fernzuhalten. Es ist eine wichtige Vorbeugung, wie auch die Schließung der Schulen, um eine Verbreitung zu verhindern und die Epidemie zu stoppen. Natürlich gibt es Aktivitäten, die wir nicht einstellen können, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, bei Sicherheit, den Banken, dem öffentlichen Transport. Supermärkte und Märkte arbeiten weiter, damit die Lebensmittelversorgung garantiert bleibt. Der wirtschaftliche Schaden wird sich in Grenzen halten. Das mexikanische VW-Werk etwa hatte die jetzt zwangsverordneten Brückentage sowieso eingeplant. Und, so die Regierung, eine weitere Ausbreitung des Virus würde viel größeren Schaden anrichten. Schon jetzt kalkuliert der Finanzminister, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr allein durch die Epidemie um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte sinken könnte. Durch die internationale Finanzkrise war schon zuvor ein Minus von 4,8% prognostiziert worden. Aber diese Krise ist im Moment in den Hintergrund gerückt. Mexiko verzeichnet bereits 99 Fälle, bei denen das neue Virus eindeutig festgestellt wurde. 8 der infizierten Menschen sind daran verstorben. Hinzu kommt das mexikanische Kind, das in Houston, Texas, der Krankheit erlag. Präsident Felipe Calderón bat seine Landsleute inständig, sich in den kommenden 5 Tagen keinerlei Gefährdung auszusetzen.
Amigas y amigos, yo quiero exhortarlos a todos.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch alle ohne Ausnahme auffordern, dass ihr an diesen freien Tagen vom 1. bis zum 5. Mai mit eurer Familie zu Hause bleibt. Denn es gibt keinen sichereren Ort, um eine Ansteckung durch die Schweinegrippe zu vermeiden, als dein eigenes Heim. Normalerweise nutzen viele Hauptstädter Brückentage, um an die Strände des Pazifiks zu fahren. Bleibt zu Hause, appellierte jetzt aber der Gouverneur des Küstenstaates Guerrero, in dem unter anderem Acapulco liegt. Das Virus soll auch innerhalb des Landes nicht reisen.
Stufe 5, welche die Weltgesundheitsorganisation ausgerufen hat, bedeutet, dass mit der Ausbreitung der Grippe weiterhin gerechnet wird. Dennoch, man rechnet noch immer nicht damit, dass diese Grippe in unseren Breitengraden verheerende Auswirkungen haben könnte. Das sieht in den Ländern des Südens anders aus, meint Helena Zweifel. Sie ist Geschäftsführerin von Medicus Mundi Schweiz. Das ist eine Vereinigung von 40 Hilfswerken, die im Gesundheitswesen zusammenarbeiten.
Ich denke, dass die Auswirkungen sehr viel drastischer sein können. Und zwar zum einen, weil die Leute, die unter der Armutsgrenze leben, schon sehr viel anfälliger sind für Krankheiten, vielleicht schon krank sind, an Malaria leiden, an HIV leiden. Also die Leute sind gesundheitlich schon in weniger gutem Zustand. Der zweite Punkt ist, in diesen Ländern besteht kein Überwachungssystem oder Kontrollsystem, dass wenn so eine Epidemie kommt, die Gefahr, dass sie sich ausbreitet, sehr viel größer ist als etwa bei uns in der Schweiz. Und ein dritter Punkt, das ist die Frage der Medikamente. Auch heute ohne Schweinegrippe haben Nur ein Bruchteil der Menschen, die wirklich medizinische Versorgung brauchen, auch Zugang zu entsprechender medizinischer Versorgung. Und deswegen wird sich so eine Grippe oder Pandemie sehr viel drastischer auswirken auf die Leute und auf das Land.
Gibt es überhaupt Länder im Süden, denen die Mengen von Tamiflu bereitstehen, die wir einfach als gegeben voraussetzen?
Ich kenne kein Land, das wirklich so vorgesorgt hat wie die Schweiz. Zum Beispiel Südafrika, das für Afrika eines der reichsten Länder ist, hat fast kein Tamiflu auf Stock. Und Zimbabwe, ein Nachbarland, dem es finanziell sehr schlecht geht, da sind die Spitäler leer. Da sind keine Medikamente vorhanden, kein Tamiflu.
Ganz abgesehen davon, dass gerade das Beispiel Zimbabwe ja zeigt, dass die wahrscheinlich, was Krankheiten angeht, Epidemien angeht, ganz andere Probleme haben.
Ja, die sind sich am Erholen von der Cholera, welche einige tausend Todesopfer gefordert hat. Und seither sind die Spitäler ziemlich leer, also ist kein Geld mehr vorhanden.
Und dennoch ist natürlich diese Pandemie, wie Sie zu Beginn gesagt haben, natürlich auch für diese Länder eine Gefahr. Also gerade weil keine Mittel da sind, um sich dagegen zu wehren.
Ich denke, es verschärft eigentlich die gegenwärtige Gesundheitssituation massiv.
Helena Zweifel, Geschäftsführerin von Medicus Mundi Schweiz, über die Probleme der Länder des Südens, wenn es um diese Pandemie geht. Besonders große Sorgen macht die Schweinegrippe in Lateinamerika, zum Beispiel in El Salvador. Das bestätigte mir auf einer leider schlechten Telefonleitung die dortige SRK-Delegierte Ann-Kathrin Bickel.
Ja, El Salvador ist natürlich ein Land, das ein großes Risiko hat, da es sehr nahe von Mexiko steht und da auch viele Leute täglich von Mexiko nach El Salvador deportiert werden, Illegale, die nach den Vereinigten Staaten gehen möchten. Und momentan haben wir hier in El Salvador ungefähr 3 oder 5 unbewiesene Fälle. Man spricht aber jetzt von einem Ausnahmesituation.
Dass man den Ausnahmezustand ausruft. Hat man denn in El Salvador Schutzmasken, wie sie die WHO jetzt verlangt, Medikamente, die bereitgestellt werden müssen? Hat man die Möglichkeit, zum Beispiel auch Patienten, die betroffen sein könnten, zu isolieren? Oder sind das alles Dinge, die da gar nicht möglich sind?
Es ist natürlich sehr schwierig. Medizin gibt es nicht momentan. In allen Spitälern und Gesundheitszentren gibt es auch normalerweise sehr wenig Medizin. Die meisten Medizin müssen gekauft werden, obschon die meiste Bevölkerung das Geld dazu nicht hat. Auf der anderen Seite sind die Maßnahmen, die man jetzt vornehmen will, natürlich schwierig für die armen Familien, die zum Teil gar kein fließendes Wasser haben, auf Erdboden wohnen und auch an Unterernährung leiden, was natürlich auch diese Leute viel vulnerabler für so eine Pandemie machen würde.
Wenn jetzt ein Patient eingeliefert wird, der diese Krankheit haben könnte, kann man das überhaupt in El Salvador abklären, ob das ein Schweinegrippefall ist?
Nein, es ist nicht möglich. Man muss Proben nach die Vereinigten Staaten schicken und das geht mindestens 3 Tage, bis man das Resultat hat. Von dem her ist das auch ziemlich schwierig, eine richtige Isolation zu machen.
Ann-Kathrin Bickel ist SRK-Delegierte in El Salvador. Raketen stiegen zum Himmel. Es wurde gesungen, es wurde getanzt. In der Nacht zum 1. Mai 2004 feierten Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Zypern den Beitritt zur Europäischen Union. Jetzt, 5 Jahre nach der größten Erweiterung ihrer Geschichte, macht sich in der EU die Erweiterungsmüdigkeit breit. Wie soll es weitergehen, ist die große Frage. Der Mann, der damals voller Energie und mit großer Beharrlichkeit die Erweiterung vorangetrieben hatte, ist EU-Kommissar Günther Verheugen. Er trägt immer noch den Übernamen Mr. Erweiterung. Thomas Oberer hat mit ihm, Günther Verheugen, zum Jubiläum über das große Erweitern gesprochen.
Der Sprung sei zu groß gewesen, das hörte man in den letzten Jahren immer wieder. Viel wurde diskutiert, ob Europa tatsächlich zusammengewachsen oder ob die Erweiterung eine bloße Belastung gewesen sei. Günter Verheugens persönliche Bilanz fällt trotzdem positiv aus.
Der Erfolg, den wir uns erhofft hatten, ist eingetreten. Es ging bei dieser großen Erweiterung darum, den ganzen Raum zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer politisch und wirtschaftlich zu stabilisieren und den Prozess der demokratischen Umgestaltung unumkehrbar zu machen und diesen Völkern einen festen Platz in der Familie der demokratischen Nationen Europas zu geben. Das ist uneingeschränkt gelungen.
Doch viele Menschen in Europa glauben immer noch, wegen der Erweiterung seien Arbeitsplätze in den billigeren Osten verlegt worden und damit die Löhne in den alten EU-Ländern unter Druck gekommen. Tatsächlich hat die EU wirtschaftlich von der Erweiterung profitiert. Doch in der aktuellen Finanzkrise geht es vielen neuen EU-Mitgliedsländern schlecht. Und schon kommen Stimmen auf, der Beitritt räche sich jetzt. Verheugen weist dies zurück.
Wenn sie nicht in der Europäischen Union wären, hätten wir als EU trotzdem das Problem, für wirtschaftliche Stabilität in diesem Teil Europas zu sorgen. Wir könnten ja nicht zulassen, dass vor unserer Haustür ein Elendsgebiet entsteht.
Für Verunsicherung sorgt auch, dass viele der neuen Länder in letzter Zeit mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen haben. In Polen, Ungarn und nicht zuletzt in Tschechien, das derzeit an der Spitze der EU steht, musste die Regierung zurücktreten. Verheugen plädiert auch hier für Fairness.
Was innenpolitische Streitereien angeht, Regierungswechsel, unklare Mehrheitsverhältnisse im Parlament als Ergebnis von Wahlen, also wird auch keiner so tun wollen, als sei das eine Spezialität der Polen oder der Tschechen. Also das haben wir nun in vielen anderen europäischen Ländern lange genug und oft genug erlebt. Und ehe man den italienischen Rekord in Regierungswechseln einholen kann, vergeht noch sehr viel Zeit.
Verheugen dreht den Spieß gar um. Was die neuen Länder in kurzer Zeit geleistet hätten, sei gewaltig.
Das, was von den Menschen hier an Anpassungsfähigkeit verlangt wurde, war enorm. Davon machen sich die meisten Menschen gar keinen Begriff. Auch die meisten Politiker haben sich gar keinen Begriff von dem Mut, der Energie, dem Durchsetzungsvermögen, dem Durchhaltevermögen, das die Politik in den neuen Mitgliedsländern aufbringen musste, um durch diese sehr schwierigen Jahre zu kommen.
Trotzdem, wie es weitergehen soll mit der EU, ist offen. Auf dem Westbalkan hoffen mehrere Länder auf einen baldigen Beitritt. Erst diese Woche hat Albanien den Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft gestellt. Doch die europäische Bevölkerung ist verunsichert. Die Erweiterungsmüdigkeit breitet sich aus. Davon dürfe man sich als Politiker aber nicht beirren lassen, sagt Verheugen.
Man kann eine Grenze der Europäischen Union nicht politisch fixieren. Man kann nicht sagen, wir ziehen jetzt irgendwo eine Linie durch Europa. Wer westlich dieser Linie lebt, darf rein und wer östlich dieser Linie lebt, bleibt draußen. Wie soll man das machen?
Wer die Bedingungen erfülle und sich der EU anpasse, verdiene eine Chance. Was in letzter Zeit mit der Türkei passierte, ist aus der Sicht Verheugens ungeschickt.
Wir verhandeln zwar mit der Türkei über den Beitritt, aber immer wieder kommen aus allen möglichen europäischen Ländern sehr negative Signale, mit denen den Türken gesagt wird, ihr könnt euch anstrengen, so viel ihr wollt, wir nehmen euch am Ende doch nicht. Und das macht es natürlich für diejenigen in der Türkei, die ihr Land reif machen wollen für Europa, nicht einfacher. Das muss man sehr deutlich sehen.
Doch der EU-Kommission und damit auch Günter Verheugen selber ist es nicht gelungen, die positive Seite der Erweiterung den Europäerinnen und Europäern zu vermitteln. In den Köpfen der Menschen ist die Botschaft nicht angekommen, dass alle wirtschaftlich profitiert haben und gut 500 Millionen Menschen heute in Europa in einem Raum ohne Grenzen zusammenleben. Zu abstrakt sind oft immer noch die Worte der Politikerinnen und Politiker, mit denen sie die Vorteile zu erklären versuchen. Angesichts der Skepsis in der Bevölkerung wäre in Brüssel deshalb wohl eine gewisse Selbstkritik angebracht, doch davon spürt man nicht viel. Dass viele mit der zukünftigen Erweiterung der EU bloß Disharmonie und Streit verbinden, sieht der altgediente EU-Kommissar Verheugen gelassen.
Nun, das ist wie in jeder großen Familie. Da kann es nicht jeden Tag harmonisch zugehen und das wird auch niemals der Fall sein. Wir haben kein System der Gleichmacherei und kein System von oben nach unten und da muss man eben das in Kauf nehmen, dass es manchmal so aussieht wie Streit. Solange wir aber die Fähigkeit zur Kompromissbildung haben, solange finde ich, ist das erträglich. Das ist immer noch sehr viel besser als die Zustände, die wir früher in Europa hatten.
Von den skeptischen Menschen in den alten EU-Ländern wünscht sich Verheugen vor allem Offenheit. Sie sollten sich einfach mal überwinden und sich auf den Weg machen, vor allem die Jüngeren.
Ich sage immer, Leute, schnallt eure Rucksäcke auf und macht euch auf den Weg nach Polen, macht euch auf den Weg nach Ungarn, macht euch auf den Weg nach Rumänien und schaut es euch an. Und dann werdet ihr feststellen, dass die jungen Leute dort dieselben Sehnsüchte haben, dieselben Absichten, dass sie dieselben Musik hören, dass sie dieselben Hobbys haben und dass sie dasselbe wollen wie ihr auch.
Thomas Oberer sprach mit Günther Verheugen, dem Mann hinter der EU-Osterweiterung. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Chrysler, wie will Obama damit weiterfahren? Pauschalsteuern, was Zürich ablehnt, bleibt in der Wart unbestritten. Und Bologna, Bilanz einer umstrittenen Studienreform. 1919 übernahm Walter B. Chrysler das Ruder bei Willys Overland und machte aus dem Jeep-Hersteller einen Autokonzern, einen großen. 2006 beispielsweise hatte Chrysler 132.000 Mitarbeiter. Chrysler stellte Modelle her wie den New Yorker, den LeBaron oder den Fifth Avenue. Chrysler gehörten auch andere Marken wie Dodge, Jeep, aber auch Sunbeam oder Simca. Und Chrysler kämpfte immer wieder mal gegen die Wellen, auch direkt ums Überleben. Die Firma bekam schon in den 70er Jahren Staatsgeld, um sich die japanische Konkurrenz vom Hals zu halten. Und jetzt dies. Man steht am Abgrund. Wie der nächste Schritt vorwärts geht von hier aus, wie der aussehen soll, das hat Präsident Obama eben in den letzten paar Minuten verkündet. Peter Vögele in Washington, Sie haben mitgehört. Wie soll es weitergehen?
Es wird also ein Chapter 11-Verfahren eingeleitet, das heißt ein Konkursverfahren unter Gläubigerschutz. Gleichzeitig gibt es einen Deal, also die Autogewerkschafter haben Konzessionen gemacht und es gibt eine Restrukturierung. Das heißt, wir erleben jetzt nicht das Ende von Chrysler, sondern es wird eine Restrukturierung unter Gläubigerschutz stattfinden. Chrysler wird weiter operieren, aber längerfristig könnte sich diese Firma schon noch verändern. Es wird auch von chirurgischen Eingriffen gesprochen. Es wird also sicher ein schlankeres Unternehmen sein, weniger Fabriken, weniger Arbeiter. Aber man hofft, dass Chrysler weiter bestehen wird.
Es war ja die Rede in den letzten Tagen, dass ein Deal zustande gekommen sei. Dann hat man gestern Abend gehört, er sei jetzt geplatzt. Die großen Banken hätten zwar mitgemacht, aber zum Beispiel einige Hedgefonds hätten sich gewehrt und deswegen komme es jetzt zu diesem Gläubigerschutzverfahren. Hat sich Obama dazu geäußert, wie das Ganze jetzt gelaufen ist und wem man das zuzuschreiben hat?
Ja, er hat das massiv kritisiert, dass einige Hedgefonds diesen Deal torpediert haben, weil sie sozusagen mehr davon profitieren wollten. Und das ist auch der Grund, dass wir jetzt in dieses Konkursverfahren gehen. Die Regierung Obama wollte nur einen Deal außerhalb des Konkursverfahrens abschließen, wenn alle Gläubiger einverstanden sind, weil sonst gibt es schwierige Rechtsverfahren. Nun ist das nicht geglückt. Die Regierung hofft nun trotzdem binnen 30 bis 60 Tagen dieses Konkursverfahren abzuwickeln, trotz möglicher Klagen. Und sie argumentiert so, weil 70% des Gläubigerkapitals und über die Hälfte der Gläubiger mit dem vorliegenden Deal einverstanden sind, hofft die Regierung Obama, dass ein Gericht Klagen ablehnen wird, weil die überwiegende Mehrheit der Gläubiger einverstanden ist. Man hofft, dass das Verfahren schnell über die Bühne geht. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es kritisch für Chrysler. Und man muss wissen, die Autoindustrie ist vielleicht die komplexeste Industrie der US-Wirtschaft. Man denke nur an die Zulieferindustrie, die daran hängt. Und wenn es nicht schnell geht, dann ist natürlich Chrysler gefährdet.
Ein Teil des Deals wäre ja gewesen, und darauf hat Obama auch immer wieder angesprochen und spekuliert, wenn man so sagen darf, ein Teil des Deals wäre gewesen, dass Fiat einsteigt. Fiat hat einsteigen wollen, jetzt dies. Ist dieser Einstieg noch möglich oder nicht?
Der Einstieg findet statt, das hat Präsident Obama verkündigt. Fiat erhält 20% des Aktienkapitals, nicht gegen Geld, sondern zum Beispiel gegen Know-how-Transfer, gegen Bau von umweltfreundlichen Motoren in amerikanischen Firmen. Also es ist kein Kauf, sondern eine Art Tausch. Und die Regierung Obama wird mit weiteren Milliarden Chrysler unterstützen, ebenso die Regierung Kanadas. Also dieser Deal, der kommt zustande.
Mir ist jetzt auch zugeschaltet unser Korrespondent in Rom, Massimo Agostinis. Wieso will Fiat bei Chrysler einsteigen?
Nun, Sergio Marchionne, der Chef von Fiat, sagt seit ein paar Monaten, nur jene weltweiten Autokonzerne werden überleben, die jedes Jahr mindestens 6 Millionen Fahrzeuge herstellen. Fiat ist mit 2,3 Millionen von diesem Ziel noch recht weit weg. Fiat ist seit den 80er Jahren nicht mehr auf dem US-Markt anwesend, präsent. Und Marchionne hofft nun mit diesem billigen Einstieg, Peter Vögele hat es gesagt, die Italiener geben Technologie und kriegen dafür 20% der Aktien von Chrysler praktisch gratis, dass dadurch Fiat viel mehr Fahrzeuge oder endlich wieder Fahrzeuge in den USA verkaufen kann. Es sollen nicht Fiat-Fahrzeuge sein, die haben in den USA ein zu schlechtes Image, aber es sollen zum Beispiel die eleganten Alfa Romeos sein.
Aber dieser Betrieb Chrysler funktioniert ja nun wirklich nicht. Er hat die falschen Produkte offensichtlich. Fast alles, was von Chrysler kommt, ist riesig und im Moment falsch im Markt. Ist das nicht ein Grund, die Finger davon zu lassen und sich anders irgendwie in diesen Markt zu bewegen?
Marchionne ist offenbar überzeugt, dass dieser Weg gut ist, indem er eben mehr Fahrzeuge in den USA verkaufen kann, indem er aber den Amerikanern auch beibringt, wie man billige, spritsparende Fahrzeuge baut. Das können die Italiener, man darf sie nicht ganz unterschätzen. Sie haben die spritsparendste Flotte der ganzen Welt. Und Marchionne geht davon aus, dass er, wenn es das Amerika-Geschäft läuft, er auf etwa 4 Millionen Fahrzeuge pro Jahr kommt. Er ist dann immer noch von diesen 6 Millionen weg, dass er dann aber schöner dasteht quasi und offen ist und andere Deals eingehen kann. Auf seiner Liste ist zum Beispiel auch ein Zusammengehen mit Opel oder allenfalls mit Peugeot Citroën.
Wir haben davon gesprochen, Peter Vögler hat es gesagt, Sie haben darauf angesprochen, auch 20% der Aktien kriegt man jetzt einfach für das Know-how. Fiat will aber mehr, man will bis zu 50%, wenn ich das richtig verstehe. Ist das das Ziel von Fiat, die Übernahme von Chrysler?
Ich glaube, im Moment ist das nicht das Ziel, weil Fiat hat selber mit sich zu kämpfen. Die Fiat-Werke in Italien kämpfen mit Überkapazität. Da könnte das US-Geschäft etwas Linderung verschaffen. Aber Italien, respektive Fiat, möchte sich die Türen offen behalten, dass, falls es mit Chrysler gut geht, dass es dann den Vorzug hätte und Chrysler ganz übernehmen könnte. Auch wenn das US-Geschäft nämlich läuft, dann kommt ja Geld in die Kasse und Fiat könnte dann auch den restlichen, die Rest bis zu 50,1%, sagt Marchionne, kaufen.
Das ist also die Strategie von Fiat, Peter Vögerli. Kann man damit rechnen, dass das jetzt alles so abläuft? Sie haben schon angedeutet ein Stück weit, dass dieses Verfahren jetzt natürlich komplizierter ist, weil man nicht einen Deal schließt, sondern in das Gläubigerschutzverfahren gehen muss.
Das wird man jetzt sehen, vor allem mit Fiat. Da gibt es ja Bedingungen, wie es weitergehen soll. Also diese 50% erhalten sie nicht automatisch. Es gibt Bedingungen. Also weitere 15% kann Fiat erhalten, wenn sie die Bedingungen erfüllen, eben die Einführung und der Bau benzinsparender und umweltfreundlicher Motoren in Amerika und der Vertrieb von Chrysler auch außerhalb von NAFTA. Wenn aber Fiat über 50% erwerben will, dann muss der italienische Konzern und Chrysler, die müssen dann die Darlehen, die sie von der Regierung Obama erhalten haben, die müssen sie zurückzahlen. Also unter diesen Bedingungen wäre es möglich, aber das sind dann eher die langfristigeren Perspektiven. Jetzt geht es darum, kurzfristig zu überleben. Da gibt es eben Vor- und Nachteile. Chapter 11 bietet Gläubigerschutz, aber andererseits besteht auch die Gefahr, dass, wenn es zu lange dauert, dass Chrysler wirklich untergeht.
Vielen Dank, das waren Bewertungen aus Washington von Peter Vögerli und aus Rom von Massimo Agostinis. In Zürich haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger kürzlich der Abschaffung der Pauschalsteuer für reiche Ausländer zugestimmt. Gleiches verlangt schweizweit eine Standesinitiative des Kantons St. Gallen. Nun regt sich auch Widerstand in der Romandie. In der Waadt, wo am meisten Pauschalbesteuerte leben, bläst die Linke zum Angriff. Ihr Erfolg ist allerdings ungewiss, denn das Waadtland ist nun mal nicht Zürich. Patrick Mühlhauser.
Die Lausanner Vorortsgemeinde Épalinges. Hier lebt rund ein Dutzend reiche Ausländer, die von der sogenannten Steuer nach Aufwand profitieren, eben der Pauschalsteuer. In der Regel ist dies das Fünffache der Wohnungsmiete oder des Eigenmietwertes ihres Hauses. Das sind günstige Konditionen für Vermögende. IKEA-Gründer Ingvar Kamprad etwa gehöre mit geschätzten 35 Milliarden Franken Vermögen nicht zu den besten 20 Steuerzahlern der Gemeinde, sagt Yvan Tardy, Gemeindepräsident von Épalinges. Abschaffen will er die Pauschalsteuer trotzdem nicht. Schlussendlich sei jeder Batzen willkommen. Von den 25 Millionen Franken an Steuereinnahmen brächten die Pauschalbesteuerten zwar nur einige hunderttausend Franken ein, aber
si partait, bah, c'est d'autres qui devraient payer à leur place, ou bien la commune devrait renoncer à un ou deux projets.
Würden diese Leute wegziehen, müssten andere das Loch in der Steuerkasse stopfen oder die Gemeinde müsste auf Investitionen verzichten, erklärt Yvan Tardy. Für die Waadt hätte das größere Folgen als beispielsweise für Zürich. In Zürich gibt es 75 Pauschalbesteuerte, in der Waadt 1200. und diese bringen jährlich 165 Millionen Franken an Kantonsgemeinde- und Bundessteuern ein. Das sind zwar bloß 2% der gesamten Steuereinnahmen, hinzu kämen jedoch namhafte AHV-Beiträge oder Einnahmen durch die Erbschaftssteuer, betont Isabel Balitzer, Sprecherin der Waadtländer Regierung. Und
diese Leute sind Arbeitgeber für Gärtner, Schofer, Kinder, Mädchen und so weiter.
Schätzungsweise 1 Milliarde Franken geben diese reichen Ausländer für ihren Lebenswandel in der Watt aus. Das sind die Gründe, weshalb die Pauschalsteuer im größten Kanton der Romandie demnächst kaum abgeschafft wird. Aber der Druck aus der deutschen Schweiz hat die Diskussion in der Westschweiz belebt. Soweit, dass selbst Steueranwalt Philipp Kennel sagt, ohne Kompromisse lasse sich diese Steuer wohl nicht retten. Er selbst siedelt jährlich 30 reiche Ausländer in der Schweiz an.
Il faut absolument mettre un minimum dans l'ordonnance fédérale et ce minimum des dépenses pourrait être de l'ordre de 300 000 francs.
Das Minimum der Pauschalsteuer sollte schweizweit auf 300.000 Franken festgelegt werden, schlägt Philipp Kennel vor, also etwa dreimal so viel wie der heutige Durchschnitt. Beim Waadtländer Volk war die Pauschalsteuer bisher unbestritten.
Elle a été mise en place dans le canton de Vaud dans les années 20. Il y a une longue tradition de cet impôt.
Im Gegensatz zu Zürich habe die Pauschalbesteuerung in ihrem Kanton eine fast 100-jährige Tradition, erklärt Amarelle Sesla, Präsidentin der SP Waadt. Diese heilige Kuh anzutasten sei schwierig. Motiviert durch den Zürcher Volksentscheid haben die linksgrünen Parteien nun aber im Kantonsparlament einen Vorstoss gemacht. Man hoffe, das bürgerliche Lager werde zumindest einer Erhöhung der Pauschalsteuer, so wie das Anwalt Philipp Kennel vorschlägt, zustimmen, sagt Amarelle Sesla.
S'il n'y a pas d'ouverture de la part de la droite sur cette question-là, nous pourrions envisager effectivement de lancer une initiative populaire pour abolir cet impôt.
Wenn nicht, werde die Linke vermutlich in der Watt eine Volksinitiative zur Abschaffung der Pauschalsteuer lancieren. Auch wenn das Volk bisher an dieser Steuer festhielt, glaubt die SP-Präsidentin an einen möglichen Erfolg.
Je pense que les gens en période de crise sont très sensibles au fait qu'il y ait une équité fiscale.
Gerade in Zeiten wie der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise seien die Leute sensibel für Steuergerechtigkeit.
Das war Patrick Mühlhauser. Bologna-Reform. Unter diesem Namen ist das Schweizer Universitätssystem im vergangenen Jahrzehnt komplett umgebaut worden. Die Studienzeit wurde klar strukturiert und die Studierenden beenden die Unizeit mit anderen Abschlüssen als früher. Als Bachelor, als Master oder immer noch mit dem Doktortitel. Ziel dieser Reform ist ein gemeinsamer europäischer Hochschulraum bis im Jahr 2010 mit vergleichbaren Angeboten und vergleichbaren Anforderungen. An einer Konferenz im belgischen Leuven haben die Bildungsminister Europas, unter ihnen auch Pascal Couchepin, bekräftigt, dass bis 2020 mindestens 20% der Studierenden einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland absolvieren sollen. Von Beginn weg war die Bologna-Reform begleitet von kritischen Stimmen. Wo steht sie heute? Christine Wanner hat sich an der Universität Bern umgehört.
Zu starr, zu streng, zu fest verschult, zu viele Prüfungen. Kurz, die kritischen Stimmen zur Studienreform sind nicht verstummt. Auch nicht an der Uni Tobler, wo sich Geistes- und Sozialwissenschaften die ehemaligen Räume der Schokoladefabrik teilen.
Ich bin mit dem nicht so zufrieden, weil es eine riesige Verschulung ist von der Uni. Und ich finde, wenn man an der Uni ist, sollte man Verantwortung übernehmen, vor allem über sein Studium und das Leben selber in die Hand nehmen. Und darum finde ich es ein bisschen blöd, dass die Absenzenkontrolle geführt werden. Ja, wir sind nicht mehr im Gimmer. Also.
Sagt diese Anglistik-Studentin. Mehr Flexibilität wünscht sich ein Student der Geschichte und der Philosophie.
Ich finde, es muss flexibler sein. Wir müssen länger studieren, mehr Zeit haben, um ja, einfach nicht zu beschränken, das Studium nicht zu beschränken.
Das Programm seiner Fächer sei dicht. Er werde sein Studium auch ohne Nebenjob nicht in der vorgesehenen Zeit abschließen können, sagt er. Das sei fast niemandem möglich, bestätigt die Dekanin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Die Studienzeit habe sich nicht verkürzt, obwohl die Studiengänge nun stärker strukturiert sind. Von einer Verschulung mag Dekanin Karenina Kolmer-Paulenz aber nicht sprechen. Sie sieht im stärker strukturierten System Vorteile.
Hier sehe ich auf jeden Fall eine Verbesserung in den Bachelor-Studiengängen, dass die Studieninhalte besser durchstrukturiert werden und dass Studierende tatsächlich Grundwissen erwerben.
Im alten System habe sie das Faktenwissen der Studierenden teils vermisst, sagt die Professorin der Religionswissenschaft. Kritisch betrachtet sie den Prüfungszwang. Ginge es nach ihr, müsste nicht jede Veranstaltung mit Prüfung abgeschlossen werden. Das sei ein großer Aufwand für alle. Auch für Hans-Rudolf Egli, Dozent am Institut für Geografie, ist die Reform besser als ihr Ruf. Das gelte auch für die Studierenden.
So viel lesen müssen sie eh, denken müssen sie auch. Ich glaube, insgesamt befassen sie sich mit mehr verschiedenen Sachen intensiver, als das eigentlich vorher der Fall war.
Deshalb dürfe die Reform nicht für sämtliche Kritik am Hochschulsystem herhalten. Bologna sei nicht das Ende der Universität.
Der Geist der Universität hat sich, glaube ich, nicht so sehr im Zusammenhang mit der Bologna-Reform verändert, sondern durch die zunehmende Studierendenzahl.
Den Wechsel vom alten zum neuen System beurteilt aber auch Dozent Egli kritisch.
In vielen Bereichen meinte ich, dass die Chance nicht gepackt wurde. Zum Beispiel eben das Überdenken und das Anpassen vom Lehrangebot. Wenn einzelne Studiengänge oder einzelne Fächer grundsätzlich davon ausgegangen sind, die gleichen Lehrveranstaltungen einfach ins neue System überzuführen, damit hat sich in diesem Bereich sicher nichts verändert.
Auf dieser inhaltlichen Ebene bleibe noch viel zu tun, heisst es auch bei der Koordinationsstelle der Bologna-Reform unter den Schweizer Universitäten. Auch wenn über 80% der Studierenden ihre Ausbildung nach neuem System absolvierten, stehe man erst am Anfang der Reform, die weitergeführt werden müsse. Tatsächlich gibt es ungelöste Probleme. Ein Kernziel der Reform ist nämlich noch nicht einmal in Greifnähe. Die Idee des europäischen Hochschulraumes, in dem Studierende leicht Fach, Universität oder gar Ausbildungsland wechseln können, bleibt in der Regel noch Theorie. Dekanin Karenina Kolmar-Paulenz.
Die negative Bilanz ist, dass Bologna entgegen den Bekundungen aus Politik und Wissenschaft eine Erschwernis für die Mobilität der Studierenden gebracht hat.
Das erfahren auch die Studierenden. Diese Studentin will im nächsten Jahr nach Berlin.
Es ist noch nicht ganz überall wirklich angepasst. Also in Berlin kann ich nur im einen Semester gehen, weil das andere einfach noch nicht passt. Also dort sind die Semesterdaten wirklich noch anders.
Solche Hürden müssen künftig fallen. Bis 2020 soll ein Fünftel aller europäischen Studierenden einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland absolvieren.
Bologna, eine viel bessere Ausbildung oder nur eine Soße? Der Beitrag von Christine Wanner. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Thomas Künzi. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.